HR Info Wirtschaft.
Mit Lars Hofmann. Der letzte Nobelpreis, der in jedem Jahr vergeben wird, ist der Wirtschaftsnobelpreis.
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2019 jointly to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kramer.
Drei Wissenschaftler, die an der amerikanischen Ostküste lehren, sind in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Ein Amerikaner, ein Inder und eine Französin. Sie bekommen den Wirtschaftsnobelpreis für ihre Forschungen zur Bekämpfung der Armut. Nach wie vor ein riesiges Problem, beispielsweise in vielen afrikanischen oder asiatischen Ländern. Aber Armut spielt auch hierzulande eine Rolle. Abhijit Banerjee ist einer der Ausgezeichneten. Er arbeitet am Massachusetts Institute of Technology in Boston.
Thank you. It feels a bit like I walked onto the set of a wrong movie.
Er fühle sich wie im falschen Film, sagte Abhijit Banerjee, nachdem er erfahren hatte, dass er mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wird. Noch überraschter, weil vor ihr fast noch keine Frau diesen Preis gewonnen hat und sie die jüngste Preisträgerin überhaupt in der Geschichte des Wirtschaftsnobelpreises ist.
Ich bin überwältigt davon, dass ich erst als zweite Frau mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet werde. Und ich hoffe, alle Frauen in der Wirtschaftswissenschaft zu vertreten. Und ich hoffe, dass ich zeigen kann, dass Frauen auf diesem Gebiet erfolgreich sein können. Ich wünsche mir, dass ich viele Frauen inspiriere.
Esther Duflo, Abhijit Banerjee und der dritte Gewinner Michael Kramer. Sie alle werden für ihren experimentellen Ansatz zur Bekämpfung der Armut ausgezeichnet. Heißt, es geht bei ihrer Forschung darum, Probleme in kleinere, überschaubare Bereiche zu unterteilen und dann zu überprüfen, was konkret hilft oder eben nicht hilft, erklärt Jakob Svensson, der die Preisträger mit ausgewählt hat.
So for instance, we know that more school inputs, such as textbooks or school meets,
wir wissen beispielsweise, dass einfach eine bessere Ausstattung von Schulen, zum Beispiel mit Büchern, nicht automatisch zu besseren Ergebnissen bei der Schulbildung führt. Tatsächlich hat Michael Kramer das zum ersten Mal nachgewiesen, als er in den 90er Jahren erstmals den experimentellen Ansatz angewandt hat. Und wir wissen durch solche Experimente auch, dass es hilfreich ist, wenn sich Lehrer an die Schüler anpassen, sich beim Lehren danach richten, was die Schüler aufnehmen können und was eben nicht.
Is the teaching at the right level program? That was an intervention evaluated and redesigned.
Durch mehrere Feldexperimente von Esther Duflo und Abhijit Banerjee wurde ein Lehrprogramm entwickelt. Heute werden mehr als 60 Millionen Schüler in Indien und Afrika danach unterrichtet. Ihre Forschungen und Experimente zeigen auf, was funktioniert und warum etwas funktioniert. Auf Grundlage dieser Forschungen wurden auch einige Bildungsprogramme oder Programme im Gesundheitswesen gestoppt, einfach weil sich gezeigt hat, dass sie ineffektiv waren. Dadurch konnte Geld von Regierungen und Nichtregierungsorganisationen gespart und an anderer Stelle besser und effektiver eingesetzt werden. Banerjee, Duflo und Kramer haben eine Schlüsselrolle dabei gespielt, die Forschung zur Bekämpfung der Armut zu verändern. Und noch immer hilft es, die Armut zu lindern.
Global poverty,
sagt Jakob Svensson. Viel habe sich in den letzten Jahrzehnten verbessert. Die Sterblichkeit auch in armen Ländern sei deutlich gesunken. In vielen Ländern gehe ein Großteil der Kinder in die Schule. Dennoch bleibe auch noch viel zu tun. In Ländern mit niedrigen und sehr niedrigen Einkommen seien noch immer 700 Millionen Menschen von extremer Armut betroffen. Ein Drittel der Kinder hier leide an Mangelernährung. Viele könnten trotz Schulbesuch nicht ausreichend lesen, schreiben oder rechnen.
HR Info Wirtschaft.
Armut in Afrika, Lateinamerika oder Asien ist nicht zu vergleichen mit Armut in westlichen Industrieländern. Und trotzdem spielt das Thema auch hier eine Rolle. Ernst-Ulrich Huster ist Politikwissenschaftler an der Universität in Gießen. Huster ist einer der namhaftesten Armutsforscher in Deutschland. Ich habe ihn bei sich zu Hause in der Nähe von Gießen getroffen und mit ihm über Armut in Deutschland und Hessen gesprochen.
Absolute Armut hat es auch bei uns in Deutschland gegeben, etwa im 19. Jahrhundert in der Phase der Industrialisierung oder aber während und vor allen Dingen nach den beiden Weltkriegen hatten wir ähnliche Situationen auch in Deutschland bei Flucht und Vertreibung. Also das sind alles Situationen, die wir in Deutschland auch hatten. Nur inzwischen auf der Grundlage unseres gesicherten Wohlstandes sprechen wir bei uns von relativer Armut. Das heißt, Wir nehmen ein durchschnittliches Einkommen, das sogenannte Medianeinkommen, das nach Haushaltsgröße gewichtet, und setzen dann einzelne Einkommenspositionen in Relation dazu. Und dann kommen wir zu einer sogenannten Armutsrisikoschwelle. Die liegt derzeit bei 60% dieses Medianeinkommens nach Haushaltsgröße gewichtet. Umstritten ist, ob das dann Armut ist oder ob es ein Risiko für Armut ist. Aber in jedem Fall brauchen Sie eine solche Grenze, vor allen Dingen, um Entwicklungen aufzeigen zu können. Und wir können feststellen, dass der Wert, dieser Armutsrisikowert, gestiegen ist in den letzten Jahren, jetzt allerdings in den letzten 3-4 Jahren konstant zwischen 15% und 16% oszilliert.
Sie sagen, das ist gestiegen. Ende der 90er Jahre lag diese Armutsgefährdungsquote bei 12%, mittlerweile bei 15-16%. Was sind aus Ihrer Sicht die Hauptgründe? Weil gerade in den letzten 10 Jahren ist es ja wirtschaftlich insgesamt durchaus bergauf gegangen.
Ja, das Bruttoinlandsprodukt steigt nicht nur nominal, es steigt auch real. Und man fragt sich in der Tat, wo sind die Erträge geblieben? Wir haben ja sehr dezidierte Einkommensentwicklungsanalysen. Und da können wir feststellen, dass die unteren 10, sogar unteren 20% eher Reallohneinbußen hinnehmen mussten, dass die mittleren Einkommen leichte Einbußen oder nur stagnierende Positionen eingenommen haben und dass wirkliche Zuwächse vor allen Dingen in den oberen 20%, vor allen Dingen in den oberen 10% zu verzeichnen sind.
Das heißt auch eine teilweise relativ ungleiche Entwicklung bei der Einkommensentwicklung zwischen oben und unten. Sie haben eben gesagt, es ist wissenschaftlich gesprochen so eine Grenze, wo man von Armutsgefährdung spricht. Ja. Unabhängig davon, wie man das nennt, Menschen, die in Regionen wie dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch rund um Gießen in Mittelhessen von 900.000 Euro leben müssen. Das ist ja kein üppiges Einkommen. Unter was für Bedingungen leben Menschen, von denen Sie aus wissenschaftlicher Sicht sagen, die sind armutsgefährdet?
Ja, Sie haben eben das Regionalisierungsprinzip angesprochen. Es ist natürlich ein völliger Unterschied, ob ich eine Wohnung in der Metropolregion Frankfurt suche und bezahlen muss oder aber ob ich in den dort in weiten Teilen auch schon teilentvölkerten Vogelsberg wohne. So gehen ja beispielsweise auch Sozialämter dazu über, Personenkreisen, die eigentlich in der Stadt leben, doch eine Wohnung außerhalb in diesen billigeren Gegenden anzubieten, damit dann eben die entsprechenden Zuzahlungen seitens der Sozialämter geringer ausfallen. In jedem Falle sind diese 60%, das ist eine Grenze, die also von der Europäischen Kommission mal festgesetzt worden ist. Es ist ein Richtwert. Nun muss ich aber sagen, das ist das eine, diejenigen, die dieses Einkommen haben, nur diejenigen, die nicht mal dieses Einkommen haben, sondern auf Mindestsicherungsleistungen in Deutschland angewiesen sind, die kommen im Regelfalle auf einen Wert unterhalb dieser 60%. Und für die wird es natürlich verdammt schwierig, etwa in einer Monopolregion zu leben. Es gibt auf der einen Seite sicherlich günstigere Angebote im Supermarkt, teilweise zumindest, aber eben insbesondere die Mieten und auch die Energiekosten, die sind deutlich höher und insofern ist es ein Leben mit auf diesem Niveau in diesen Regionen sehr schwierig.
15-16% Betroffene, die an dieser Grenze, unterhalb dieser Grenze leben, das sind ja durchaus mehrere Millionen Menschen. Wie kommt das zustande, dass so viele Menschen von so wenig Geld leben müssen?
Wir haben nach dem Zweiten Weltkrieg ein beachtliches Wirtschaftswunder, wie es eine englische Zeitung formuliert hatte, erlebt. Wir haben Vollbeschäftigung seit 1957 spätestens gehabt. Wir haben dann sehr viele Gastarbeiter zu uns gebeten. Aber wir befinden uns so seit Mitte der 70er Jahre in einer massiven Umstrukturierung der Wirtschaft. Der produzierende Bereich verliert an Bedeutung, der tertiäre Bereich gewinnt an Bedeutung und der tertiäre Bereich differenziert sich sehr stark aus zwischen hochwertigen industriebezogenen Dienstleistungen und anderen personenbezogenen Dienstleistungen. Und viele dieser personenbezogenen Dienstleistungen, die werden eben relativ schlecht bezahlt. Wir haben derzeit knapp 25% aller Beschäftigten, die im Niedriglohnbereich arbeiten. Knapp 50% aller neu abgeschlossenen Arbeitsverträge sind zeitlich befristet. Wir haben oftmals eine nicht gewollte Arbeitszeitverkürzung, sprich Teilzeitarbeit. Es gibt also eine Vielzahl von Gründen, die auch insbesondere Frauen negativ betreffen, sodass daraus dann also einmal primär schlechtere Einkommen aktuell resultieren, dann aber auch insbesondere später abgeleitete Rentenansprüche. Das heißt, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Zeiten der Unterbeschäftigung, Zeiten geringerer Lohnzuwächse und alles mehr werden in der Rentenbiografie festgeschrieben. Das Entscheidende ist, es wurde an der Rente, an dem Rentenniveau so viel rumgedoktert und abgesenkt. Dieses ist eine weitere Ursache für unsere derzeitige Altersarmut. Und positiv wollte ich sagen, wenn wir bedenken, dass lange Zeit die Altersarmutsquote der über 65-Jährigen unterhalb des Durchschnitts lag, dann lag das daran, dass wir damals noch ein vernünftiges, stabiles Rentenniveau hatten. Und mit der Absenkung dieses Rentenniveaus hat sich dieses eben verändert. Und wenn ich jetzt erreichen will, dass wir keine wachsende Altersarmut haben, dann müssen wir einerseits das Rentenniveau erhöhen. Zweitens, wir müssen eine Möglichkeit finden, auch Zeiten stärker zu berücksichtigen, die nicht unmittelbar Erwerbsarbeit sind, also zum Beispiel Hege- und Pflegearbeit im Haushalt oder auch bestimmte ehrenamtliche Tätigkeiten. Da wird ja zurzeit in Berlin diskutiert an der sogenannten Grundrente. Da ist man auf dem richtigen Wege. Vor allen Dingen knüpft man dann auch an das Beispiel der Niederlande, wo wir ein abgestuftes Mindestsicherungssystem haben zwischen der Sozialhilfe, den Mindestlöhnen und einer Mindestrente. Ich denke mir, da muss dringend nachgesteuert werden.
Das ist die eine Seite, die Rente. Die andere Seite sind aber Kinder, Kinderarmut. Wie groß ist das Problem von Kinderarmut in Deutschland? Weil es gibt deutlich über 1 Million Kinder, die auf Hartz-IV-Leistungen angewiesen sind.
Die Kinderarmutsquote, also die von 0 bis 18, liegt immer höher in Deutschland als die durchschnittliche Armutsrisikoquote. Und besonders stark ist die Gruppe 18- bis 25-Jährige betroffen. Also der Berufseinstieg gelingt in vielen Fällen einfach nicht. Die Kinderarmutsquote hängt natürlich zum Teil mit der älteren Situation zusammen. Wir haben eindeutige Belege dafür, je geringer die Anzahl derer in einem Haushalt sind, die ein Einkommen generieren, umso höher ist das Armutsrisiko. Und besonders hoch ist dieses bei Alleinerziehenden. Denn wenn sie kleine Kinder haben, dann können sie nicht gleichzeitig eine Erwerbstätigkeit aufnehmen. Es sei denn, sie finden eine kostengünstige, vielleicht sogar kostenfreie Unterbringung während ihrer Erwerbstätigkeit. Und die muss dann so sein, dass sie auch eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können. Also das sind Gründe, warum wir eine verstärkte Kinderarmut haben. Und wir haben das Problem, dass wir auch Gruppen innerhalb der Kinder haben mit Migrationshintergrund. Es sind aber vor allen Dingen also Kinder aus bestimmten sozialen Schichten, die einfach weniger Förderung, auch sprachliche Förderung, aber vor allem musisch-technische, musisch-ästhetische Förderung, Bewegungsförderung und dergleichen Dingen erfahren, sodass sie oftmals mit beachtlichen Selbstwertproblemen, einem gering ausgebildeten Selbstwertgefühl in entsprechende Einrichtungen kommen, dort also in eine Außenseiterposition geraten und dann sehr große Schwierigkeiten haben. Wir haben in Hessen erfreulicherweise inzwischen etwa in Weiterstadt, ich nehme das nur als ein Beispiel, ein Konzept, in Wiesbaden wird in ähnlicher Weise gearbeitet, Präventionsketten, das heißt, es wird nicht nur danach geguckt, jetzt ist ein Kind in einer Einrichtung und wir begnügen uns damit, das Kind an dieser Einrichtung halbwegs vernünftig zu betreuen, sondern es findet also ein Weg von der frühkindlichen Phase bis zur Berufseinmündung statt, der von außen begleitet wird. Es werden Informationen weitergegeben, die Institutionen vernetzen sich miteinander und versuchen so eine optimale Förderung hinzubekommen. Das ist wissenschaftlich evaluiert und zeigt, dass der dort getätigte Mitteleinsatz auf kommunaler Ebene sich unter anderem darin zeigt, dass sie dann deutlich weniger Folgekosten haben, also in der Kinder- und Jugendbetreuung. Also fallen dann die Kommunen sparen an anderer Stelle dadurch Geld, dass sie hier im präventiven Bereich tätig werden.
Das heißt, das kostet natürlich erstmal was, lohnt sich aber am Ende unterm Strich. Wenn Sie das beschreiben, Kinderarmut, Armutsgefährdungsquote bei Kindern besonders hoch, ist das sowas wie ein Armutskreislauf, so ein Teufelskreis, aus dem es ganz schwer ist, auszubrechen und wo dann auch eine spätere Armutsgefährdung quasi vorherbestimmt ist?
Ja, ein Doktorand von mir hat darüber seine Arbeit geschrieben. Sie ist dann publiziert worden unter dem Titel Armut wird sozial vererbt. Nun, vererben ist ja normalerweise erstmal ein genetischer oder biologischer Begriff. Dann wegen mir in Kontext, also mit materiellen Dingen im Falle von Tod oder dergleichen Dingen mehr. Nein, es wird sozial vererbt. Das heißt mit anderen Worten, Kinder aus bestimmten sozialen Schichten haben von vornherein schlechtere Startchancen. Das können Sie an einer Vielzahl von Faktoren festmachen. Ich zitiere hier immer gerne die AWO-ISS-Kinderarmutstudie, die ja jetzt sogar von den früher 5-Jährigen bis Anfang der 20er Jahre die Gruppe verfolgt und damit also auch eine Langfristbetrachtung ermöglicht. Sie haben einfach an bestimmten sozialen Milieus weniger Kontakte, schon die Beziehungen zu den Eltern sind unterschiedlich. Die Frage der Freunde, die Frage auch der anregenden Milieus um einen herum, die Mitgliedschaft, also in Vereinen, Turnvereinen und dergleichen Dingen fallen anders aus. In dieser Doktorarbeit wird unter anderem eine amerikanische Studie zitiert, die besagt, dass Kinder aus unteren sozialen Schichten bis zum 4. Lebensjahr 30 Millionen Wörter weniger gehört haben als Kinder aus gehobenem Milieu. Das heißt, da wird geredet, da wird vorgelesen, da wird miteinander gesungen und dergleichen Dinge mehr. Und diese Dinge fehlen, aber nicht etwa deswegen, weil die unwillig sind, sondern einfach fehlen da entsprechende Voraussetzungen, die Sie ihrerseits in ihrer Sozialisation auch nicht erlebt haben. Und insofern vererbt es sich sozial,
sagt der Gießener Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster.
HR-Info Wirtschaft.
Eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung in Rostock zeigt, dass Armut und unsichere Verhältnisse das Sterberisiko signifikant erhöhen. Die Studie greift dabei erstmals auf einen großen Datensatz zu. Die Daten von rund 27 Millionen Rentenversicherten in Deutschland wurden dazu ausgewertet. Ich habe Rembrandt Scholz, der an der Studie mitgearbeitet hat, gefragt, ob Arbeitslosigkeit, niedrige Einkommen und eine schlechte Bildung tatsächlich das Sterberisiko erhöhen.
Wir können dann feststellen, dass eine niedrige Bildung gekoppelt mit einem niedrigen Einkommen im Gegensatz steht zu der anderen extremen Gruppe, ein hohes Einkommen mit einer hohen Bildung. Und da gibt es zum Beispiel einen Unterschied, der von 1 zu 6, 1 zu 7 bei Männern ist und 1 zu 5 bzw. 1 zu 4 bei Frauen.
Das heißt, jemand, der wenig verdient, eine schlechte Ausbildung hat, vielleicht sogar gar keine Ausbildung hat, hat teilweise ein 6 bis 7 Mal so hohes Sterberisiko wie jemand, der viel verdient?
Ja, so ist es. Also Personen, die, es gibt ja Gründe, die dahinter stehen, weshalb man zum Beispiel keine Ausbildung hat und dann dementsprechend auch keinen Beruf findet oder keine Beschäftigung, bei der man viel Geld verdienen kann. Und umgekehrt, es gibt eben Gründe, weshalb eben ein hohes Einkommen auch oft mit einer hohen Bildung zusammenhängt. Dieser Zusammenhang ist sicherlich durchaus kausal.
Das ist ja jetzt, ich sag mal, erstmal eine Statistik. Es gibt einen statistischen Zusammenhang zwischen Sterblichkeit und Einkommen, Arbeitslosigkeit, Bildung. Jetzt könnte man ja auch sagen, die Leute haben ja alle den gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung, zu Lebensmitteln und so weiter und so fort. Warum hat das dennoch einen Einfluss auf die Sterblichkeit?
Naja, das Verhalten in den verschiedenen sozioökonomischen Gruppen ist unterschiedlich. Also die unterschiedliche Essgewohnheiten, unterschiedliche Trinkgewohnheiten, unterschiedliche Rauchgewohnheiten. Diese Risiken sind nicht gleichmäßig über die Bevölkerung verteilt. Und dazu kommt natürlich diese Überformung. Wenn man weiß, dass Rauchen schädlich ist und dann trotzdem raucht, dann nimmt man das natürlich in Kauf. Aber diese Unterschiede sind in den sozial unterschiedlichen Gruppen sehr viel differenzierter, als wir uns vorstellen können. Also so ist eben mit niedriger Bildung oft das Rauchen, oft eine schlechte Ernährung verbunden, die jetzt nicht dadurch bedingt ist, dass man weniger Geld zur Verfügung hat, sondern das ist eben einfach der Umgang mit bestimmten Risiken sind eben in den einzelnen Sozialgruppen unterschiedlich. Und diese Unterschiede werden natürlich in den Familien gelegt. Die können sich ausgleichen, wenn man eine gute Bildung hat oder ein gutes Bildungssystem, dass man über Zucker informiert wird, über Rauchen informiert wird, über die Folgen von Alkohol und so weiter.
Das aber lasse sich im Detail nicht aus den untersuchten Daten ablesen. Rembrandt Scholz vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung sagt, es gäbe aber auffällige Ergebnisse mit Blick auf Ost- und Westdeutschland.
Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang von Migration zwischen Ost und West. Wir haben offensichtlich eine selektive Abwanderung, die insbesondere die höheren Bildungsschichten betreffen und dadurch eine Ungleichverteilung von Bildung in Ost und West bewirken. Ein Extrembeispiel ist zum Beispiel Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es den Geburtsjahrgang 1976. Da sind etwa 60-70% in den Westen migriert. 60% weniger Bestand des Geburtsjahrganges 1976. Nach der Wende ist selektiv abgewandert worden. Es wandern die Jungen, die gut Ausgebildeten, ab und die schlecht Ausgebildeten, die woanders auch nicht gute Arbeitschancen haben, die bleiben halt zurück. Und das ist sozusagen das Problem, was wir hier sehen. Und jetzt kommt ein sehr interessantes Ergebnis, was auch in dieser Studie herauskommt. Wenn ich diese Unterschiede der sozioökonomischen Variablen für Ost und West gleich ansetze, dann fällt der Mortalitätsunterschied zwischen Ost und West bei Männern völlig weg. Das ist eigentlich ein interessantes Ergebnis. Es gibt ja nach wie vor einen Unterschied der Lebenserwartung von 1,5 Jahren. Und die 1,5 Jahre beruhen nur darauf. Das ist ein Ergebnis, was bei uns rausgekommen ist. Das gibt es auch bei anderen vorangegangenen Studien. Das ist sozusagen nicht neu. Aber durch die Komposition zwischen Ost und West der Bevölkerung setzt sich die Bevölkerung mit unterschiedlichen Anteilen zusammen und diese unterschiedlichen Anteile bedingen die unterschiedliche Lebenserwartung. Wenn ich sozusagen diese Strukturanteile gleichsetze, dann ist die Lebenserwartung gleich, beziehungsweise die Sterblichkeit.
Soweit Rembrandt Scholz vom Max-Planck-Institut für demografische Forschung. Schlechte Einkommen, Arbeitslosigkeit, schlechte Bildung sind auch mit Gesundheitsrisiken verbunden. Eine Erkenntnis, die auch der Gießener Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster bestätigen kann.
Also es gibt in der Medizin zwei gegenläufige Erklärungen. Das eine ist, Personen, die besonders unter Druck stehen, werden nicht nur eher krank, sondern sie werden auch eher arbeitslos. Und man kann auch genauso gut sagen, weil ich eine schlechte Konstitution habe. Deswegen komme ich in solche Situationen, dass ich weniger in der Lage bin, mich dann dagegen auch physisch oder psychisch also zu wehren. Entscheidend ist, es gab vor Jahren ein Buch, weil du arm bist, musst du früher sterben. Es gibt eindeutige Befunde schon seit Jahren, dass arme Menschen eher erkranken und in jedem Fall ein kürzeres Leben haben. Eine ältere Mortalitätsstudie aus Frankreich hatte die Differenz zwischen einem Professor auf der einen Seite und auf der anderen Seite einem ungelernten Arbeiter von 8 Lebensjahren fixiert. Also es gibt hier keine monokausalen Zusammenhänge, aber der soziale Umgang, der sozioökonomische Status hat unmittelbare Auswirkungen. Das fängt in der pränatalen Diagnostik an. Das setzt sich nieder in dem Risiko, also in der Kleinkindphase. Das setzt sich weiter fort in der Entwicklung insgesamt. Überall haben wir signifikante Hinweise darauf, dass Kinder, Jugendliche und Menschen in Armutslebenslagen in sozial schwächeren Situationen ein größeres Gesundheitsrisiko haben und auch mit einer geringeren Lebenserwartung zu rechnen haben.
Mit dem Armutsrisiko, das in den letzten, ich sag mal grob 20 Jahren ja doch auch deutlich gestiegen ist in Deutschland, das betrifft Millionen von Menschen. Die Wirtschaftsnobelpreisträger sind für Forschung, für Arbeit in Afrika, in Asien ausgezeichnet worden, wo es ja um existenzielle Armut geht. Was muss aus Ihrer Sicht, aus Sicht des Forschers in Deutschland passieren, um Armut hierzulande sinnvoll und auch effektiv zu bekämpfen?
Wir haben insbesondere zunächst einmal große Probleme bei der primären Verteilung, also der Lohn- und Einkommensentwicklung. Das ist kein deutsches Problem alleine. viele Probleme, die sich um den Populismus in Ländern wie Italien oder wie in Amerika oder wie in England und anderen Ländern handeln, haben etwas mit der Verteilungssituation in diesen Staaten zu tun. Dabei sind es weniger die ganz unten Stehenden, die da rebellieren, sondern diejenigen, die Angst haben, runterzurutschen oder aber die in einer wohlhabenden Position sich befinden und keine Lust haben, sich für die Armutsbevölkerung also einzusetzen und ihr Einkommen dann durch Steuern oder Abgaben entsprechend zu verringern. Was muss geschehen? Es muss zumindest auf der primären Verteilungsebene deutlich mehr Ausgleich geben. Wir müssen also insbesondere die unteren Lohngruppen anheben, Einkommensgruppen anheben. Zweitens, wir brauchen eine materielle Sicherung für die Fälle, die nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ich teile inzwischen nachhaltig die Auffassung, dass unsere Regelsätze in der Mindestsicherung zu niedrig sind. Drittens brauchen wir aber vor allen Dingen soziale Dienstleistungen, die frei zugänglich sind und die vor allen Dingen so ausgerichtet sind, dass sie nicht mehr oder weniger vor allen Dingen also gehobenen Mittelschichten helfen. Das können wir leider bei verschiedenen Einrichtungen feststellen, sondern die gezielt auf entsprechende Personenkreise zugehen. Das heißt also, dass die Institutionen zu den Personen hingehen und nicht darauf warten, dass sie kommen. Denn dieses Kommen ist schon wieder ein reflexiver Prozess. Der passiert mehr bei Personen und Haushalten, die über eine höhere Bildung und so etwas verfügen. Also wir brauchen dort eher eine aufsuchende Hilfe. Und wir brauchen aber vor allen Dingen eine Hilfe, die nicht nur an den sogenannten Defiziten in diesen sozialen Gruppen ansetzt, sondern deren Ressourcen erkennt und deren vorhandene Ressourcen fördert. Wenn Sie das Wort begreifen nehmen, begreifen meint ja zunächst einmal, ich kapiere was. Aber begreifen heißt auch, konkrete Gegenstände taktil zu erfassen. Und dieser Prozess zwischen Körperlichkeit, Wahrnehmung von Umwelt und dann kognitiver Verarbeitung und dann in Kommunikation treten, das ist eigentlich das, was den frühkindlichen Sozialisationsprozess vor allen Dingen ausmacht. Also Kleinkinder erobern erstmal alles mit ihrem Körper, um es dann also in einen sozialen Kontext mit Eltern, Großeltern oder Geschwistern oder wie auch immer zu bringen. Und dieses körperbezogene Wahrnehmen von Umwelt, dieser darüber abgeleitete soziale Prozess, den gilt es verstärkt gerade bei diesen Kindern zu fördern. Man kann feststellen, dass dort dieser Prozess im Regelfall nicht so gut ausgeprägt ist wie bei Kindern aus Mittelschichten. Deswegen gebe ich dieser Selbstwirksamkeitserfahrung, um es mal mit einem Fremdwort zu gebrauchen, ist kein Fremdwort, aber immerhin ein kompliziertes wissenschaftliches Wort, aber das nennt es, das kleine Kind entdeckt auf einmal, ich kann was bewirken, ich kann was verändern und die Umwelt reagiert darauf, meistens positiv durch Verstärkung oder aber negativ, nein, das machst du lieber nicht oder so etwas. Dieses ist über Bewegung, das ist über musisch-ästhetische Fähigkeiten zu fördern. Und was wir leider viel zu stark machen, wir gehen immer über die Birne, sprich über die Kognition, statt über diese Selbstwirksamkeitserfahrung zu gehen. Denn dann, wenn das Kind kapiert, ich kann was positiv verändern und ich erfahre damit auch Anerkennung, dann kommen kognitive Prozesse zum Laufen. Ein wichtiges Buch sagt, Toben macht schlau. Ich glaube, das ist so eine Richtung, in die man stärker gehen muss. Ich habe hier in Hessen jetzt ja im Rahmen dieser Pilotstudie für den dritten Sozialbericht in Hessen auch mit verschiedenen Institutionen gesprochen und habe mir dort entsprechende Einrichtungen, auch deren Darstellungen und Konzepte angesehen. Und ich bin sehr froh, dass nicht wenige Kindertagesstätten und Grundschulen zunehmend also diesen Prozess also auch aktiv befördern. Und ich glaube, dann müssen Institutionen und da muss eine Landespolitik ausgerichtet sein, solche Prozesse zu fördern. Ich glaube, das ist wichtiger, als jetzt nur immer kognitive Förderung vorne hinzustellen.
Wenn jetzt der Wirtschaftsnobelpreis an drei, ich nenne es einfach mal Armutsforscher, vergeben worden ist, die natürlich in anderen Bereichen forschen, arbeiten als Sie. Sie als jemand, der Armut seit Jahrzehnten erforscht, sagen Sie, das ist vielleicht ein Anlass, dass sich hier tatsächlich etwas verändert, verbessert?
Da bin ich mir leider nicht so ganz sicher. Ich war mal bei einer Bundespressekonferenz, als ein Zwischenbericht der ISAWO Kinderarmutstudie in Berlin vorgestellt wurde. Am nächsten Tag war die gesamte Presse in der Bundesrepublik Deutschland also mit den Ergebnissen der Studie befasst. Aber wenn ich im Endeffekt sehe, dass wir im Grunde genommen jetzt erstmal Einzelbeispiele haben mit solchen Präventionsketten. Wenn ich sehe, dass wir immer noch ein Schulsystem haben, das in hohem Maße sozial selektiert, Wenn ich sehe, dass einfach der Gesundheitsstatus, gibt es eindeutige Befunde, dass sie je nach sozialem Status unterschiedliche gesundheitliche Risiken ausgesetzt sind, dann denke ich mir, sind wir da noch einige Schritte davon entfernt. Ich glaube, es fehlt bis jetzt so ein Grundkonsens, oder er ist eigentlich eher verloren gegangen gegenüber der Nachkriegszeit, die so etwas wie einen sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft als eine oberste Maxime nimmt. Wir haben im Grundgesetz Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und sie zu wahren und zu sichern ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Ich glaube, dass dieses einfach viel stärker ins Zentrum gehen müsste. Wir konzentrieren uns sehr stark also auf bedürftigkeitsgeprüfte Mindestsicherungsleistungen, um es mal sehr kompliziert auszudrücken, statt zu überlegen, ja, was ist denn jetzt materiell wirklich die Würde eines Menschen? Und vor allen Dingen von so einem kleinen, ich nenne die immer so, so einem kleinen Kaktus, wenn Sie so ein Baby sehen, mit wo die Haare nach oben stehen, das hat so ein bisschen manchmal ein Bild wie ein kleiner Kaktus. Also wenn ich mal diese kleinen Kerlchen ansehe, die können doch nun wirklich nichts für ihre Herkunft, die können nichts für ihre soziale Herkunft, sie können aber auch nichts für die Strukturen einer Gesellschaft, die ihnen bestimmte Sachen vorenthält. Dazu gehört auch, dass wir in Deutschland eine Präferenz von institutionellem Bildungskapital haben, sprich Abschlüsse von Schulleistungen und von Berufsausbildung. In anderen Ländern ist das nicht so. Du wirst dort genommen, wenn du in der Lage bist, den Job zu machen. Bei uns sind einfach bestimmte Voraussetzungen da, institutionelle Art. Und das ist auch wiederum so eine Hemmschwelle für Kinder und Jugendliche aus bestimmten sozialen Milieus, wirklich eine entsprechende positive Position zu finden.
Sagt der Gießener Armutsforscher Ernst-Ulrich Huster. Ich habe unter anderem mit ihm gesprochen, weil in dieser Woche drei Armutsforscher aus den USA mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurden. Armut, ein Thema in Schwellen- und Entwicklungsländern und, wenn auch mit etwas anderen Vorzeichen, bei uns. Die Sendung HR Info Wirtschaft gibt es auch als Podcast in der ARD Audiothek und unter hrinforadio.de. Mein Name ist Lars Hofmann.